Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die Offseason im Tennis dauert schon ein paar Tage und dauert nur noch ein paar Tage. Aber wir haben gedacht, dass die Zeit müssen wir überbrücken. Und vor allen Dingen jetzt kurz vor und nach Weihnachten wollen wir euch noch ein bisschen unterhalten. Herzlich willkommen zu der ersten von drei Special-Sendungen hier von Chip and Charge zu der Offseason beziehungsweise zu einem kleinen Special von uns. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite heute beide, die sonst hier immer die Kontributoren sind für diesen Podcast. Auf der einen Seite Florian Heer. Hallo Florian.
Servus Andreas.
Und auf der anderen Seite Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallihallo.
Ich habe den beiden eine Idee vorgetragen, wo Florian schon gesagt hat, ich bin total nervös. Das ist eine Idee, die ich gehabt habe, die ich eigentlich ganz lustig fand. Und wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wie das funktionieren wird. Aber wir wollen das jetzt mal probieren. Also es ist das Ziel, jeweils uns dreien dann jeweils ein Grand Slam Turnier vorzustellen, was in unserer Erinnerung gut gewesen ist oder was in unserer Erinnerung nach wie vor ist. Und darüber wollen wir berichten und wie ein bisschen zurückschauen, ein bisschen in der Historie zurückschauen, wie das Turnier denn damals gewesen ist. Wir wissen alle drei nicht voneinander, welches Grand Slam Turnier der eine oder andere ausgesucht hat. Und einer stellt es vor, in diesem Fall, in diesem Podcast bin ich das jetzt. Und die anderen zwei schauen sich dann das Turnier auf Wikipedia dann nochmal an und dann reden wir ein bisschen drüber, über dieses Turnier. Seid ihr bereit?
Es ist Tennis-Weihnachtswichteln ist es.
Ich bin das total ist wirklich Weihnachtswichteln.
Ich arbeite ja an der Schule und mache auch Wichteln, aber mein Wichteln war dreimal zu jemand nett sein, ohne dass die Person es weiß. Und so ungefähr ist es jetzt hier auch.
Ja, wir sind jetzt auch dreimal zueinander nett, aber wir wissen voneinander. Das Turnier, was ich euch vorstellen möchte, und ich frage als erstes Philipp, weil Philipp wird wahrscheinlich eine Erinnerung dazu haben. Wenn ich dir einen einzigen Namen nenne, dann ist das Marlene Weingärtner.
Nee, wirklich nicht? Keine Erinnerung.
Da fängt ja schon mal gut an.
Also ich weiß schon noch, wer sie war, aber
Marlene Weingärtner.
French Open 2004 oder sowas?
Nee, die Australian Open 2003. Um die soll es in diesem Podcast gehen. Die Australian Open 2003 sind durch einen anderen Namen hier in Deutschland sehr bekannt geworden, nämlich durch Rainer Schüttler, der bei dem Turnier das Finale erreicht hat und sein absolut stärkstes Jahr hingelegt hat insgesamt. Der hat im Finale gegen Andrew Agassi verloren. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber dieses Turnier hatte für mich 2003, der ich gerade das Studium abgebrochen hatte und seinen neuen Job begonnen hatte und damals die Übertragungen im Fernsehen alle gar nicht mehr so gut waren. Ich glaube, die Rechte waren schon zu Eurosport rübergegangen von der ARD und zu dem Zeitpunkt war es so, dass im Herreneinzel so ein bisschen Flaute herrschte und das Damenturnier eigentlich mehr abgeliefert hat insgesamt, wenn man über das gesamte Turnier schaut. Aber das Herrenturnier ist halt in deutscher Erinnerung geblieben, weil dort damals Rainer Schüttler seinen riesigen Erfolg gefeiert hat und in dieses Finale eingezogen ist, indem er dann chancenlos gewesen ist gegen Andrew Agassi, aber vorher Andy Roddick besiegt hat, David Nalbandian hatte er besiegt, James Blake, Marat Safin per Walkover und dann Richard Krajicek und Albert Portas. Ein Turnier für ihn, sein Lebensturnier und das wurde dann am Ende mit dem Finale belohnt und er hat sich dann am Ende sogar noch für den Tennis Masters Cup qualifiziert und hat sein bestes Jahr seiner Karriere geliefert. Aber worauf ich zurückkommen wollte ist, dass Marlene Weingärtner an einem frühen Montag oder Dienstagmorgen im Januar 2003 die große Sensation geschafft hatte, weil sie hat die Titelverteidigerin damals in der ersten Runde und das war Jennifer Capriati in einem erstaunlichen Match in drei Sätzen besiegt. 2-6, 7-6 und 6-4. Sie hat dann die dritte Runde erreicht, wo sie dann gegen Virginia Ruano Pascual verloren hat. Aber das war ihr größter Erfolg, wie sie die Titelverteidigerin aus diesem Turnier genommen hat. Und da habe ich gedacht, Philipp, da wärst du dabei gewesen.
Ja, soll ich dir erzählen, warum nicht?
Ja, bitte.
Das war das Jahr nach meinem Abitur. Und nach meinem Abitur bin ich für knapp ein Jahr nach Südafrika, in die Heimat meines Vaters gegangen, um da ein Sozialjahr zu machen. Und von daher, von diesem Australian Open, erinnere ich mich an die Highlights des Damenfinals zwischen den beiden Williams-Schwestern und sonst habe ich exakt 0,0 Minuten davon gesehen.
Oh, das ist sehr schön. Da habe ich gedacht, da wärst du jetzt ein sehr, sehr gleichberechtigter Gesprächspartner. Florian, was sind denn deine Erinnerungen an diese US Open, an diese Australian Open 2003?
Als du jetzt von den TV-Rechten gesprochen hast, hätte ich jetzt sofort reingekrätscht und hätte gesagt, nee, das lief im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, also damit ARD oder ZDF. Und da hätte ich jetzt alles drauf gesetzt, dass das letzte große Finale gewesen wäre, eines Grand-Slam-Finales, das tatsächlich eben bei ARD oder ZDF gelaufen ist. Deshalb war ich total überrascht, dass du gesagt hast, dass das wahrscheinlich schon bei Eurosport gelaufen ist. Also ich weiß es nicht. Meine Erinnerung ist, ich war tatsächlich in einem Lokal, ich habe in einem Bar, einem Restaurant gearbeitet und wir haben uns noch nach diesem, oder haben dieses Finale im Endeffekt am Morgen dann wahrscheinlich eben angeschaut und dadurch, dass eben, ich glaube, dass es eben eben in ARD oder ZDF eben lief, dann auch eine sehr breite Masse angesprochen hat und das ist wirklich so das letzte Grand Slam Finale, bevor wir jetzt dann so in die neuere Zeit gegangen sind, wo eben ein Deutscher im Finale war und wo eben dann auch ein breites Publikum das irgendwie gesehen hat. Und Rainer Schüttler, ganz klar, das ist unvergessen.
Damals fingen die Finals auch noch nachmittags an, auf dem Sonntag in Australien. Das heißt, morgens um 4 Uhr fing das Finale zwischen Rainer Schüttler und Andrew Agassi an. Und ich kann noch ganz genau nachvollziehen, meine Frau und ich sind nachts aufgestanden um 4 Uhr. Meine Frau wollte noch Tee machen. Da war der erste Satz schon vorbei und den hatte Andrew Agassi mit 6-2 gewonnen und hat dieses Finale ganz klar dominiert. Das war, glaube ich, eine Geschichte von 1,5 Stunden, die das gedauert hat. Aber da ist Tennis Deutschland dann doch nochmal, nicht kollektiv, aber größtenteils für aufgestanden für das Spiel. Es hat ja noch ein anderes großes Match in diesem Jahr gegeben und das habe ich mir eben nochmal in längerer Zusammenfassung angeguckt und das war das Viertelfinale zwischen Andy Roddick und Younes El Aynaoui. Younes El Aynaoui gehörte so ein bisschen zu dieser goldenen Generation der marokkanischen Tennisspieler. Hisham Arazi, Karim Alami und El Aynaoui waren die großen drei quasi des marokkanischen Tennis und El Aynaoui hat zweimal ein Viertelfinale erreicht bei Grand Slams und das war das eine. Und da hatte er im Achtelfinale die Herzen der kompletten australischen Tennisfans gebrochen, als er nämlich den an 1 gesetzten Leighton Hewitt besiegt hatte in 4 Sätzen. Leighton Hewitt war als Tennis Masters Cup Sieger 2002 zu diesem Turnier angereist, war einer der großen Favoriten in diesem Jahr und es wäre seine große Chance gewesen, hier mal vor heimischer Kulisse zu gewinnen. Er war dann noch einmal im Finale, aber prinzipiell waren die Australian Open nicht unbedingt sein Turnier, weil er auch wirklich unter großem Druck stand. Auf jeden Fall hat El Aynaoui Hewitt besiegt und stand im Viertelfinale gegen Andy Roddick. Und dieses Viertelfinale ist deswegen bekannt geworden, weil der 5. Satz mit 21-19 an Younes El Aynaoui an Andy Roddick ging. Er musste Matchball abwehren bei 4-5 im 5. Satz, hat den mit einer fantastischen Vorhand Crosscourt abgewehrt und hat dann bei 18 beide hat er einem Balljungen seinen Schläger gegeben. Der El Aynaoui hat dann auch einem Balljungen seinen Schläger gegeben. Die haben dann einen Ballwechsel gespielt. Das Match hat über 5 Stunden gedauert. Der letzte Satz alleine 2,5 Stunden und ging dann, wie gesagt, mit 21-19 an Andy Roddick. Und Philipp, ich habe mir zwischendurch gedacht, wie kopflos hat Andy Roddick zwischendurch gespielt. Super Aufschlag, super Vorhand, aber manchmal hätte man ihn schütteln wollen.
War aber damals auch noch ein ganz anderer Spieler als in der zweiten Phase seiner Karriere, wo er ja so ein bisschen fast ein Pusher gewesen ist. Da war fast so, naja, das, was wir dann nachher eben von den Zverevs und Medvedevs dieser Welt gesehen haben. Extrem guter Aufschlag und sonst mal gucken, den Ball häufig genug zurückbekommen. Aber in der Anfangsphase hast du recht, da war er ja wirklich ein sehr auf Angriff gepolter Spieler. Da war sein Aufschlag, finde ich, auch noch etwas besonderer als dann später und dann eben die Lust noch mit der Vorhand zu attackieren, die ja dann irgendwie über die Jahre verschwunden ist. Und die Höhepunkte von dem Match, was du jetzt angesprochen hast, die erinnere ich mir auch noch dran. Und das ist auch meine erste Verbindung eigentlich mit dem Turnier. Klar, Schüttler irgendwie auf dem Dings, aber ich habe das damals eben überhaupt nicht live gesehen. Von daher auch gar nicht so auf dem Schirm, wie genau sein Turnier verlaufen ist. Und wenn ich jetzt sehe, dass jetzt mal alleine David Nalbandian mit 6-1, 6-0 in den Sätzen 3 und 4 abgeschossen hat, dann ist das ja schon mal sehr besonders.
Ja, ich wollte gerade noch erzählen, El Aynaoui gegen Andy Roddick. Es gab damals noch keinen Livestream oder so. Ich weiß noch, dass ich gerade gearbeitet habe an dem Tag und dass ich in so einem Live-Ticker das mitverfolgt habe und dieses Match und das dann am Ende 21-19 ausgegangen ist. Mein Bruder hat mir dann irgendwann hinterher erzählt, wow, das war ein unglaubliches Match. Wenn man sich es heute anguckt, El Aynaouis Rückhand war nicht gut. Die hat er wirklich nur so geschoben. War eine einhändige Rückhand und Andy Roddick, wie gesagt, hat sehr kopflos gespielt. Florian, hast du das Match damals gesehen?
Ich habe das nicht live gesehen. Ich glaube, ich habe das dann tatsächlich etwas später gesehen. Und Stichwort Live-Übertragungen, ich glaube, das war dann auch so die Zeit, wo es dann später, ja, war dann doch ein bisschen später, wo es dann über diese Streams ging, wo so die Wettanbieter und so weiter sich dann angefangen haben, dann erste Streams anzubieten. Aber ich habe es live nicht gesehen, aber es war ja, glaube ich, auch das längste Match tatsächlich bis zu diesem berühmten Isner-Mahü-Match, ja. Was ausgetragen wurde, und dadurch hat es natürlich schon einen Platz in der Geschichte eben gehabt. Und es war, glaube ich, auch so ein wenig die Zeit, wo ja, so diese Spezialisten auch verschwunden sind. Also El Alanui, der ja auch hauptsächlich auf Sand eigentlich erfolgreich war, dann aber eben auch die ersten Erfolge auf Hardcore und so weiter eben erreichen konnte. Es war nicht mehr so, dass man tatsächlich Spezialisten für bestimmte Belege eben heraus filtern konnte. Und ich weiß, dass der Marokkaner ja dann auch in München erfolgreich war. Mhm. Weiß jetzt aber nicht mehr, ob das im selben Jahr war oder davor war. Ich weiß, er hat zufälligerweise auch gegen Rainer Schüttler gewonnen im Finale damals. Also so kommt dann auch wieder alles zusammen.
El Ainoui wurde später nochmal bekannt, weil er mit 45 noch ein Weltranglisten-Ranking hatte, hat bei einem Future einen Spieler trainiert, dann wurde ihm eine Wildcard angeboten bei so einem 15.000er. Er hat gesagt, nee, ich möchte keinem jungen Spieler hier eine Wildcard wegnehmen, ist dann aber in der Qualifikation angetreten, hat die Quali überstanden, hat die erste Runde gewonnen, hatte dann einen Punkt und stand in der Weltrangliste dann nochmal so mit 45 Jahren. Also Younes El Ainoui war dann auch ja so ein bisschen eine marokkanische Legende. Die beiden haben, hinterher haben sie sich zusammen vor dem Publikum verbeugt nach diesem Match. Und ich habe dann nochmal nachgeschaut, weil es war ja eine Night Session, es waren zwei Matches, ein Frauen- und ein Herrenmatch, und die beiden haben noch in der Helligkeit angefangen. Das heißt, es war das erste Night Session Match hier. Und ich habe dann nochmal nachgeguckt, welches denn das zweite Night Session Match war. Und ich habe es nicht gefunden, aber ich habe die Auswahl zwischen zwei Spielen. Entweder Serena Williams gegen Eleni Danilidou aus Griechenland oder Kim Clijsters gegen Amanda Couture. Ich tippe auf Clijsters gegen Couture, die danach noch antreten mussten, nach diesem Match, was um 0.30 Uhr Ortszeit beendet worden war.
Ja, das passt das dann
ja heute schon. Das ist ja heute schon fast harmlos, oder? Da haben wir ja schon, haben wir schon Schlimmeres erlebt. Ne?
Ja, es war auf jeden Fall Achtelfinale am 22.01. Und da hat Kim Clijsters dann gegen Amanda Couture 6-3, 6-1 gewonnen. Es war der 22. Januar 2003, an dem das Match stattfand.
Und habt ihr gesehen, dass noch ein anderer deutscher Name dabei war und gegen Roger Federer verloren hat in dem Turnier?
Das habe ich jetzt noch gar nicht nachgeguckt. Dann musst du
Lars Burgsmüller.
Lars Burgsmüller hat gegen Roger Federer verloren. Ich muss jetzt einmal gerade noch gucken, gegen wen Federer dann ausgeschieden ist.
Gegen Nalbandian. Das ist wiederum ein Match, was ich auf dem Schirm habe, weil das war noch die Phase, wo Nalbandian ziemlich dominant war gegen Federer. Was war der? 8-0, 8-1 oder sowas vorne im direkten Vergleich, und hat dann ja 10 Matches oder so am Stück dann verloren, bis zu diesem Finale 2005 beim Jahresendturnier. Aber da war er noch derjenige, der Federer beherrscht hat.
Federer damals schon an 6 gesetzt, hatte in der zweiten Runde gegen Lars Burgsmüller gewonnen und dann in der dritten Runde gegen Andreas Vinci-Guerra aus Schweden und dann im Achtelfinale gegen David Nalbandian. Rainer Schüttler hat im Halbfinale gegen Andy Roddick gewonnen, und das ist eine Info, die ich noch nicht wusste. Andy Roddick hat sich beim ersten Matchball gegen El Ainoui, hat er ein Hecht probiert, und der Ball ist dann ins Ausgegangen, und dabei hat er sich wohl den kleinen Finger gebrochen, der Schlaghand. Und da wurde er dann aber fit gespritzt, beziehungsweise hat so eine Injektion bekommen, eine schmerzstillende Spritze, aber die hat ihn wohl ein bisschen behindert. Dazu hat El Ainoui Roddick dann auch müde gespielt, und Schüttler konnte dann wirklich davon profitieren und hat am Ende in 4 Sätzen gewonnen. Rainer Schüttler, der ja so ein bisschen, war er so ein bisschen Agassi-Light? Light. Also eine gute Rückhand, er von der Grundlinie dann versucht mit der Rückhand dann das Spiel voranzutreiben. Nicht?
Ja, also ich würde mal sagen, also zumindest hat er jetzt nicht irgendwie den einen markanten Schlag wahrscheinlich gehabt. Ne? Also so würde ich das sehen. Aber ja, Agassi Light.
Grundsolide. Das war.
Grundsolide, das war es genau. Auf jeden Fall. Ja. Wir müssen aber auch noch ein bisschen über das Frauenturnier sprechen. Weil, Philipp, da kommt ein Name, über den wir schon mal in einem Podcast gesprochen haben, der hier nochmal aufkam. Megan Shaughnessy, die hatte hier das Viertelfinale erreicht. hatte mit 2 zu 6 gegen Serena Williams verloren, hat zweimal ein Viertelfinale erreicht bei einem Grand Slam, war mit dem Trainer damals auch von Annalena Grönefeld verheiratet. Annalena Grönefeld, die ja irgendwann mal aus dem Tennis ausgestiegen ist, weil sie den quasi Psychoterror ihres Trainers nicht mehr ausgehalten hat. Und dieser Mann, der war mit Megan Shaughnessy verheiratet und die hat das Viertelfinale hier erreicht. Und was wir sagen können, es war so ein bisschen mit einer der Höhepunkte dieser Serena gegen das belgische Tennis-Rivalry, oder?
Ja, ich glaube, war doch auch, hat Serena nicht hier, müsst ihr jetzt nachschauen, aber ihren Serena Slam gewonnen und dann 2003 French Open gegen Justine Henin, dieses historische Match verloren, wo Henin die Hand anhebt. Meine, dass das so war.
Das kann sein. Ich werde es nachgucken, während du noch ein bisschen darüber sprichst.
Ja, also ich meine, das war natürlich die erste große dominante Phase von Serena, die da ja auch schon Venus abgelöst hatte. Es war, bevor Henin Ardenne richtig durchgestartet ist, Kim Kleist, das war damals die große Jokerin, die halt alle wichtigen Matches eigentlich verloren hat. Und von daher, das war so ein bisschen, meine ich, das Ende der ersten Dominanz von Serena.
Es war der Serena-Slam, tatsächlich. Es war der Serena-Slam. Ja, ne? Slam 2002 hatte sie French Open, Wimbledon und US Open gewonnen, war nicht bei den Australian Open angetreten. Dann gewinnt sie die Australian Open 2003 und verliert im Halbfinale der French Open gegen Justine Henin Ardenne.
Ja, und das war das Match eben, wo Henin Ardenne ihre Aufschlagsbewegung unterbrochen hat mit der angehobenen Hand. Und Serena darüber durchaus zu Recht verärgert war. Das war irgendwie so ein bisschen eine Phase, die da aber dann zum Abschluss gekommen ist. Und dann haben wirklich eher Henin Ardenne Kleisters übernommen. Ich meine, Myskina hat kurze Zeit später ja auch noch ein Grand-Slam-Turnier gewonnen. Also Hantuchowa war damals ja auch noch eine große Nummer, die hier im Viertelfinale steht. Also das sind ja dann durchaus prägende Spielerinnen gewesen.
Beste deutsche Spielerin in dem Turnier?
Nicht Marlene Weingärtner?
Nee, Anka Bahner.
Ich suche sie gerade.
Marlene Weingärtner hatte die dritte Runde auch erreicht und gleichzeitig ist Anka Bahner auch in die dritte Runde reingezogen.
Und hat gegen Venus verloren.
Hat gegen Venus verloren in 2 Sätzen, 1-6, 4-6. Aber es war halt so, dass Kim Kleisters gegen Serena Williams ganz knapp in einem fantastischen Match mit 5-7 im dritten Satz verloren hatte. Justine, ne, klar in 2 Sätzen gegen Venus Williams unterlegen war und dann Serena in 3 Sätzen gegen Venus gewonnen hat mit 7-6, 3-6, 6-4. Aber das Halbfinale zwischen Serena und Kim Kleisters erinnere ich mir auch noch, weil das war damals auf ganz hohem Niveau geführt. Und Serena hatte eine sehr gute Bilanz gegen Kim Kleisters, ich glaube 7-2. Gegen Justine Henin hatte sie nur eine Bilanz von 8-6. Gegen Kim Kleisters kam sie deutlich besser klar.
Ja, mir fällt übrigens noch ein anderer Name auf, den wir kurz bewegen können, wo wir wahrscheinlich von dort auch zu hören haben. Babsi Schwarz hat damals hier die dritte Runde erreicht und gegen Chandler Rubin verloren, aber damit zurück zu deinem. Das fiel mir jetzt nur gerade auf, bevor ich es vergesse.
An Barbara Schwarz kann ich mich tatsächlich nicht mehr so richtig erinnern.
Ich schon.
Auf mein Haupt.
Müsste nochmal ihre Resultate genau nachgucken, aber ich meine fast, dass das dann so ihr Karriereturnier war, aber red mal weiter und ich gucke mir das nochmal an.
Viertelfinale 1999 bei den French Open hat sie erreicht. So.
Ah, stimmt.
Ja. Serena kam mit Kim Kleisters besser klar als mit Justine Henin.
Ja, aber es ist natürlich auch kein Wunder, weil Justine Henin halt einen sehr guten Slice hatte und mit ihrer Vorhand ja wirklich den Rückhand wirklich den Court öffnen konnte, während ihr Kim Kleisters mehr Rhythmus gegeben hat. Und auch wenn Kim Kleisters natürlich fantastisch in der Abwehr war durch ihre Fähigkeiten, war sie, glaube ich, finde Serena einfacher zu überwinden als jetzt jemand wie Henin, denn die ihr wirklich andere Aufgaben gestellt hat.
Die Australian Open 2003 wurden von Serena Williams gewonnen im Finale gegen Venus Williams. Das Herren-Einzel hat in dem Jahr Andrew Agassi gewonnen gegen Rainer Schüttler. Und es war so ein bisschen die Zwischenphase zwischen Pete Sampras, der abgetreten war, und Roger Federer. Und diese 2 Jahre, so 2002 und 2003, sind so ein ganz kleines bisschen in die Vergessenheit geraten, finde ich, weil das war so diese Übergangszeit. 2003 hat ja auch Andy Roddick zum Beispiel noch die US Open gewonnen, Leighton Hewitt hat 2 Grand Slams in dieser Zeit gewonnen. Ich finde, das Frauentennis damals war zu der Zeit und den 2 Jahren war es deutlich spannender und deutlich mit den größeren Figuren ausgestattet als das Herrentennis, oder?
Ja, hatte klar die größeren Namen. Also ja. Die Williams-Schwestern waren ja Weltstars. Ja. Das darf man einfach nicht vergessen. Und auch Kleister, das war damals schon großer Name, na, denn wo ist es dann geworden? Es war ja auch noch so ein bisschen das Ende von Lindsay Davenport. Hingis war jetzt zwar schon weg, aber ich habe gerade gesehen, Anna Kurnikova war hier noch drin, Monika Seles war noch drin in der Auslosung. Also das sind ja ganz große Namen gewesen. Und da geht dann so ein bisschen diese Ära zu Ende und dann beginnt ja auch eine andere Damen-Ära, aber das waren natürlich größere Namen als jetzt. Was wir so auf der Herrenseite gefunden
mussten
haben.
Bei den Herren mussten wir einige Achtelfinals ertragen, wie zum Beispiel Félix Mathieu gegen Sébastien Grosjean oder Mario.
Das sind doch die wahren Matches, darf ich das auch nochmal ganz klar sagen? Das sind doch die wahren Matches eigentlich gewesen. Ne? Also da muss ich jetzt mal ganz klar eine Lanze brechen. Ne? Entschuldigung, wenn ich da kurz reingrätsche, aber darf ich vielleicht nochmal ganz kurz zu den Damen? Ja? Also tatsächlich ist es ja schon, aber es gab ja auch eine gewisse Monotonie, oder? Also diese Williams-Geschichten, das mag natürlich von dem Namen her, war das schon eine große Zeit, brauchen wir gar nicht reden, aber es war natürlich dann auch irgendwo eine Monotonie drin und mir war das gar nicht mehr so bewusst, dass es ja tatsächlich so einen Clash gab zwischen den Williams Sisters und eben dann auch Belgien, also einen US-belgischen Fed Cup, muss man ja sagen, der da eben auch ausgetragen wurde. Und wenn ich mir jetzt hier gerade nochmal die Viertelfinals anschaue, Ruano Pascual, weil die jetzt gerade eben aufgetaucht war, die einzige umgesetzte Spielerin, die in diesem Viertelfinale drin war, ist, glaube ich, heutzutage auch nicht immer so, dass das nur gesetzte Spielerinnen sind, die dann da auch unter die letzten acht kommen. Und zu Ruano Pascual, da muss ich natürlich schon noch was sagen, da darf ich ja auch noch meiner kleinen Geschichte hier auch noch aller Ehren wert werden, nämlich denn die ist ja quasi Turnierdirektorin beim ATP Challenger Turnier in Segovia heute.
Ja, siehste.
Das musste ich jetzt schon noch loswerden.
Da lernen eine fantastische Doppelspielerin gewesen.
Ja, die hat die French Open gewonnen, oder? Genau, Doppel, glaube ich, French Open-Siegerin gewesen. Ne? War Nummer 1 der Weltrangliste im Doppel. Aber das, glaube ich, war ihr größter Erfolg im Einzel. Und wie gesagt, heute als Turnierdirektorin dort in Castilla-León unterwegs.
10 Grand-Slam-Titel im Doppel hat Virginia Ruano Pascual. Oh. 6-mal die French Open gewonnen, 1-mal die Australian Open 2004 und 3-mal hintereinander die US Open. Soll keiner sagen, das war eine nicht erfolgreiche Spielerin.
Ja, und nochmal aufzugreifen, was Florian gesagt hat, ist schon ein bisschen gewesen wie die frühen Zehner bei den Herren. Man konnte mit ziemlicher Sicherheit sagen, wer ins Halbfinale einzieht und dann gab es ein bisschen Galerie außenrum. Und ist ja auch immer ein bisschen der Blick, den man aufs Tennis hat. Entweder ist das eine absolute Hochphase oder es ist die große Langeweile. Und das ist ja wahrscheinlich auch, wie viele während der zumindest absoluten Dominanz der Big Four aufs Herrentennis geguckt haben. Klar, da gab es tolle Matches am Ende, aber der Weg dahin war jetzt nicht immer mit Highlights gesät.
Nicht immer, nein. Aber Mario Ancic gegen Juan Carlos Ferrero, 0-6, 3-6, 2-6. Ich weiß nicht, ob wir das unbedingt häufig gesehen haben oder lange gesehen haben oder mit Interesse gesehen haben. Wayne Ferreira gegen Sagis Sargsyan. Naja, 4 Sätze im Achtelfinale für Wayne Ferreira, der meiner Meinung nach damals schon zu den eher langweiligeren Spielern auf der Tour gehörte.
Ja, ich habe ja gerade gesagt, ich war damals in Südafrika. Ich kann sagen, es hat für null Aufsehen gesorgt, dass er im Halbfinale gestanden hat.
Ehrlich, war das so? Das ist interessant.
Naja, also die südafrikanische, es war schon damals so, dass das Pay-TV sehr dominant war in Südafrika und das war jetzt nicht ganz so vielen Leuten zugänglich und es kann sein, dass er unter einer gewisseren, wohlhabenderen Schicht durchaus populär war, aber er hatte jetzt nicht so eine krasse Breitenwirkung wie andere, wie auch zum Beispiel Golfspieler oder aber andere Tennisspieler. Ich meine, jemand wie Federer, natürlich, sowieso eine ganz andere Hausnummer in Südafrika, aber auch, wenn ich mir jetzt erinnere, jemand wie Markus Andruschka, auch eher herausgestochen als jetzt Wayne Ferreira, der wirklich so ein bisschen der Langeweiler war. Ehrlich gesagt, so ein bisschen der Vorgänger von Kevin Anderson, der jetzt auch in Südafrika nicht gerade die Leute vor den Fernseher gelockt hat.
Obwohl da die Auswahl ja nicht allzu groß ist, muss man ja auch klar sagen.
Muss man ganz klar sagen, aber ja, ich meine, Ferreira ist halt, ne, ich meine, schon Grund, dass er wahrscheinlich der Trainer ist von jemand wie Francis Tiafoe. Der hat halt eine beruhigende Wirkung, würde ich mal sagen.
Das kann ich mir auch vorstellen. Um das hier abzuschließen, das Frauendoppel haben Serena Williams und Venus Williams nämlich auch gewonnen. Im Finale gegen Virginia, Ruano Pascual und Paulo Suarez. Das Herrendoppel. Das Herrendoppel haben, kleinen Augenblick, Michael Laudrin und Fabrice Santoro gewonnen, in 3 Sätzen damals gegen Mark Knowles und Daniel Nestor. Und, ding, 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 das Mixed Leander Paes und Martina Navratilova im Finale gegen Todd Woodbridge und Eleni Danilidou. Martina Navratilova ganz spät in ihrer Karriere ist ja nochmal auf den Mixzug aufgesprungen und hat das Mixed hier bei den Australian Open gewonnen. Habt ihr noch was zu sagen zu diesem Turnier 2003 der Australian Open? Nicht.
Es ist vorbei.
Es ist vorbei, ja. Das war es mit unserem ersten kleinen Special hier zu vielleicht auch ein bisschen vergessenen Grand Slams. Wir stellen uns untereinander Grand Slams vor, die man vielleicht noch einmal aufgearbeitet haben sollte. Das waren die Australian Open 2003. In der nächsten Ausgabe gibt es dann ein weiteres Grand Slam. Drei Specials haben wir. Jeder stellt uns einen Grand Slam vor. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.